Jesus, ich danke dir für das Wort, was du uns jeden Sonntag und jeden Tag und jede Minute neu schenken willst. Herr, du bist immer auf Empfang, immer auf Sendung, aber wir sind nicht immer auf Empfang. Und ich will dir danken für das, was Christian empfangen hat von dir. Ich will dir danken für dein Wort, dass du einfach zu uns redest und dass du uns persönlich meinst. Und so bete ich jetzt auch für dich, Christian, und bete, dass du der Gesegnete von Gott bist, dass du einfach die richtigen Worte für uns findest, dass Gott durch dich fließen kann und das, was er dir gegeben hat, dass es einfach für uns klar und verständlich durch dich rüberkommt. Sei gesegnet, sei einfach mit den Richtigen gesegnet und ja, dass du einfach jetzt angeschlossen bist auch an Gottes Wort und an Gottes Strom. Ja, wir wollen unsere Herzen aufmachen und von dir hören, Christian, und natürlich dadurch auch von Gott hören. Amen.
Ja. Lass mich vielleicht einfach noch mal kurz sagen, ich glaube, das kam gerade ein bisschen sehr flapsig rüber. Also uns ist natürlich klar, dass das jetzt irgendwie nicht ideal ist mit dem Muttertag. Wir haben einfach überlegt, was ist erstens ein Termin, an dem alle vier Leute vom Vorstand da sein können. Das muss man erstmal koordinieren. Und zweitens ein Termin, der nicht zu weit in der Zukunft liegt. Das Jahr ist ja schon reichlich fortgeschritten. Und es ist einfach so, dass der 10. Mai dort mit Abstand der geeignetste Termin war. Also insofern, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht irgendwie abkanzeln, aber irgendwie war es schwierig, einen Termin zu finden, der in jeder Hinsicht ideal ist. Da bitten wir einfach um Verständnis. Also insofern, sorry, wenn das jetzt irgendwie patzig rüberkam. Ja, Christina, du hast vorher schon Grüße aus Stendal mitgebracht. Ich darf dem noch Grüße aus der Vineyard Bern hinzufügen und auch Grüße aus der Vineyard Schwäbisch Hall. Ich war die letzten Wochen sehr viel unterwegs auf verschiedenen Vineyard-Terminen. Jetzt wird es auch die nächsten zwei Monate ruhiger, worüber ich sehr froh bin. Und dass ich viel unterwegs war, merkt man auch daran, dass ich irgendwann mal in grauer Vorzeit, genauer gesagt im Februar, eine Predigtreihe begonnen habe über das Thema Geld. Da sind wir schon auch hier passend zur kommenden Gemeindeversammlung. Und ich habe damals im Februar den ersten Teil dieser Predigt gehalten und das ist jetzt schon länger her, ist aber auch nicht so schlimm. Ich nehme euch einfach noch mal kurz in die Kerngedanken dieser Predigt rein und darauf aufbauend will ich dann gerne mir weiter mit euch gemeinsam Gedanken machen über die Art und Weise, wie wir als Nachfolger von Jesus mit Geld umgehen sollten. Also, worum ging es damals im Februar? Ausgangspunkt war diese bekanntere Geschichte vom reichen Jüngling, steht unter anderem in Markus 10. So in der allerkürzesten Version geht es darum, dass ein reicher junger Mann zu Jesus kommt und sagt, ich habe mein ganzes Leben lang alle Gebote eingehalten, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob das am Ende reichen wird, in den Himmel zu kommen. Jesus, was muss ich denn tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus geht sehr warmherzig mit diesem jungen Mann um und macht trotzdem aber eine ziemlich klare, herausfordernde Ansage. Er sagt zu ihm, ja, du hast alle Gebote gehalten, aber eins musst du noch tun, verkaufe deinen gesamten Besitz, verschenk es an die Armen und folge mir nach. Und wir haben uns dann, der junge Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Wir haben uns dann mit der Stelle näher beschäftigt und haben gesehen, es geht Jesus an der Stelle gar nicht so sehr darum, dass es grundsätzlich irgendwie Sünde ist, wohlhabend zu sein, sondern Jesus geht es eigentlich um was anderes, aber das ist eigentlich nicht weniger radikal. Jesus sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, liebe Gott mit allem, was du hast und was du bist. Und das schließt eben auch dein ganzes Geld und deinen ganzen Besitz mit ein. Und das war die Herausforderung für diesen jungen Mann, der zu Jesus gekommen ist. Nicht, dass er Geld hatte, sondern dass er so sehr an seinem Geld hing, dass ihm das Geld wichtiger war, als die Sicherheit zu haben, in den Himmel zu kommen. Oder zumindest im ersten Moment. Wir wissen ja nicht, wie er sich dann weiter entschieden hat. Wir wissen einfach nur, er ist dann weggegangen und war traurig. Also wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir als Jünger von Jesus mit Geld umgehen sollten, dann sehen wir schon an dieser Geschichte, da geht es eigentlich um viel mehr als nur darum, ob wir jetzt irgendwie unseren Zehnten geben oder nicht, oder ob wir mal da oder dort irgendwas hinspenden. Dieses Thema ist eigentlich viel tiefer. Es geht darum, ob wir bereit sind, unser gesamtes Geld, unseren gesamten Besitz Jesus zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass wir irgendwie arm und besitzlos sein müssen, aber es bedeutet, dass Jesus von uns das Recht einfordert, mitzureden, wie wir mit Geld und Besitz umgehen, wofür wir Geld ausgeben, wofür wir es nicht ausgeben, wie wir beispielsweise auch unser Auto einsetzen, womit wir unser Haus einsetzen oder was auch immer eben in deinem Besitz ist. Das ist die radikale Ansage von Jesus. Und für viele Christen ist das eine echte Herausforderung. Das muss man sich, glaube ich, auch nicht dafür schämen, dass man sagt, das empfinde ich schon als ganz schön herausfordernd, was Jesus uns hier aufträgt. Und der Grund ist, wenn man mal so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, dass Geld und Besitz eigentlich immer wieder eine ganz schöne Macht über uns haben. Manchmal ist diese Macht so groß, dass wir Dinge tun, die eigentlich völlig irrational sind, völlig bekloppt sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel Neid zu empfinden. C.S. Lewis hat mal sinngemäß gesagt, Neid ist die bekloppteste Sünde, die es gibt, weil die macht noch nicht mal Spaß. Neid fühlt sich einfach nur ätzend an. Du kannst gelb werden vor Neid und das wird nicht das Geringste an daran ändern, dass dein Nachbar viel mehr Geld hat als du. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die, ja, wie soll ich sagen, also die suhlen sich eigentlich regelrecht in ihrem Neid, die geben sich volles Rohr diesem Gefühl des Neids hin, obwohl es ihnen nichts bringt, obwohl es sich einfach nur blöd anfühlt. Und das ist eigentlich echt bekloppt. Oder anderes Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja nur mir so, aber vielleicht gibt es auch noch andere Bekloppte unter uns. Kennst du das manchmal, wenn du irgendwo im Laden unterwegs bist und dann siehst du was im Sonderangebot ist, und du stehst davor und denkst, also eigentlich brauche ich das gar nicht wirklich, aber Mann, das ist billig. Und auf einmal hast du so eine Versuchung, das zu kaufen, weil du sagst, hey, das ist so ein Schnäppchen, das ist so ein Erfolgserlebnis, dass du hier was kaufst, was so günstig ist, dass eigentlich diese Frage, ob das irgendwie Sinn macht, jetzt das Ding zu haben, fast so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und meistens gelingt es mir dann ganz gut, dieser Versuchung zu widerstehen. Aber eigentlich ist es bekloppt, diese Versuchung überhaupt zu empfinden. Wenn ich was nicht brauche, dann ist es doch wurscht, wie billig das zu haben ist. Dann brauche ich es einfach nicht. Ja. Wer war das? Ja, also kurz Fazit der ersten Predigt. Jesus fordert uns auf, ihm wirklich radikal mit Haut und Haaren nachzufolgen. Und Geld ist da immer wieder eine besondere Herausforderung für uns, weil Geld und Besitz immer wieder Macht über uns haben. Und heute würde ich mich einfach ganz gern mit dieser Herausforderung beschäftigen, mit dieser Macht, die Geld über uns hat. Und Grundlage dieser Predigt ist ein Ausschnitt aus der Bergpredigt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gern aufschlagen. Und wenn ihr keine dabei habt, fühlt euch herzlich eingeladen, das nächste Mal eine mitzubringen. Matthäus 6. Matthäus Kapitel 6. Und das ist ein längerer Abschnitt, das werde ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht alles vorlesen, sondern ich will gern drei Auszüge aus diesem Abschnitt lesen, in dem Jesus sich mit Geld beschäftigt. Und zwar beginnend ab Matthäus 6, Vers 19. Dort sagt Jesus: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann ab Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Dankeschön. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und dann ab Vers 31, macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken und was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ja, wo sammeln wir unsere Schätze? Hier auf der Erde oder im Himmel? Und wo ist unser Herz? Wenn unser Umgang mit Geld und Besitz immer rational wäre, dann wäre das eigentlich eine ziemlich leichte oder zumindest eine einfache Angelegenheit. Leicht nicht, aber einfach. Abgesehen davon, dass das letzte Hemd sowieso keine Taschen hat, wie man so schön sagt, also es bedeutet, wenn du erst mal tot bist, kann es dir echt egal sein, wie viel Geld du auf dem Konto liegen hast, es nützt ja dann auch nichts mehr, ist es doch so, dass man sich ja mal fragen muss, was wären 50 Jahre bitterste Armut, so schlimm das ist, im Vergleich dazu, irgendwo im Himmel in Ewigkeit eine tolle Zeit mit Jesus zu haben. 50 Jahre ist lang, ewig ist länger. Eigentlich rational eine klare Abwägung. Und dabei fordert das Jesus ja gar nicht so pauschal von uns zu sagen, ihr müsst in bitterster Armut leben. Ja, es ist keine Sünde zu sagen, ich will gern im Komfort leben, ich will Sicherheit haben und dann bin ich einfach im Gespräch mit Gott. Wir kommen da noch drauf. Also ja, wir sind nicht dazu verurteilt, in Armut zu leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber selbst wenn es so wäre, was sind 50 Jahre bitterste Armut gegen eine grandiose Ewigkeit? Aber leider gehen wir eben nicht so rational mit diesem Thema um. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, dich von etwas zu trennen, dann besitzt du diese Sache nicht. Sie besitzt dich. Ja, wem gehörst du? Gehörst du deinem Gott oder gehörst du deinem Geld? Und natürlich geht mich genauso an. Wem gehöre ich? Gehöre ich meinem Gott oder gehöre ich meinem Geld? Von wem kann ich mich nicht trennen, wenn es hart auf hart kommt? Und das ist genau die Frage, die sich der reiche Jüngling stellen musste, als Jesus ihn auffordert, seinen Besitz zu verkaufen und das Geld den Armen zu verschenken. Und Jesus warnt uns hier in der Bergpredigt ganz klar. Er sagt, du kannst dein Herz nicht gleichzeitig an den Mammon hängen und an Gott. Du kannst dem einen dienen oder dem anderen, aber einer wird in dem Ganzen immer den Kürzeren ziehen. Es gibt da keinen Kompromiss, der funktioniert. Du musst eine Entscheidung treffen. Und insofern sind wir auch gut beraten, immer mal wieder so für uns zu überprüfen, wie viel Macht dieser Mammon wirklich in unserem Leben hat. Also ich unterstelle jetzt ja mal, dass keiner von uns sich irgendwie abends hinkniet und sagt, so, aber jetzt die kommenden 2 Wochen entscheide ich mich wirklich mal, dem Mammon zu dienen, da muss jetzt Gott mal zurücktreten. Also so funktioniert das ja nicht. Aber tatsächlich mal zu gucken, wie sieht es denn wirklich in meinem gelebten Alltag aus? Wie viel Macht hat dieser Mammon über mein Leben? Wie groß ist zum Beispiel meine Bereitschaft, Dinge zu verleihen, auch teure Dinge? Bin ich bereit, mein Auto zu verleihen oder ist das heilige Blechle, wie man in meiner Heimat so schön sagt, da einfach tabu? Also das Auto, das verleihe ich nicht. Oder größere Summen Geld, wir reden jetzt hier nicht über 10 Euro, sondern was ist, wenn jemand in der Gemeinde zum Beispiel in Not ist und sagt, hey, kannst du mir 5.000 Euro leihen? Und du musst halt irgendwie darauf vertrauen, dass du es wiederkriegst. Bin ich bereit, Dinge zu verleihen? Oder merke ich, irgendwie, da tut sich in mir ein Widerstand auf. Wie sieht es mit meiner Großzügigkeit aus, wenn es um Trinkgeld geht? Ist meine Bereitschaft, irgendwo hinzuspenden, davon abhängig, ob es eine Spendenquittung gibt dafür? Spielt es eigentlich keine Rolle? Wie bereit bin ich, einen Handwerker zu bezahlen, wenn der zu mir herkommt und sagt, naja, und dann geben Sie mir 100 Euro, das machen wir ohne Rechnung? Sage ich dann, eigentlich bin ich dazu nicht bereit. Oder ist es dann halt für alle einfacher und billiger? Das Interessante ist ja, ein paar Leute, die ich kenne, die am lautesten gefeiert haben, dass endlich mal diese Uli Hoeneß in den Bau geht für diese unverschämte Steuerhinterziehung, zu den Leuten gehören, die am wenigsten Probleme damit haben, in der Autowerkstatt zu sagen, naja komm, da hast du 50 Euro, das machen wir mal so. Ist genau das gleiche Ding, Steuerhinterziehung ist Steuerhinterziehung. Oder ein anderer Aspekt, bin ich in der Lage, anderen gegenüber zuzugeben, dass ich finanzielle Not habe? Oder ist das was schrecklich Peinliches? Darf das am besten überhaupt niemand wissen, dass das so ist? Bin ich in der Lage, was anzunehmen, wenn mir dann jemand was schenkt? Oder habe ich dann sofort dieses Empfinden, ja, aber du musst ja irgendwie was Gleichwertiges zurückschenken. Du darfst ja niemand was schuldig bleiben. Das gehört sich doch nicht. Alles Fragen, die einem helfen, zu überprüfen, wie viel Macht hat Mammon eigentlich in meinem Alltag, in meinem Leben. Und eine spannende Frage ist ja auch, warum ist dieser Mammon eigentlich so eine Baustelle? Woher kommt diese Macht, die Geld und Besitz immer wieder über unser Leben haben? Und ein Grund steckt schon in dieser ursprünglichen Bedeutung des Wortes Mammon. Ich meine, ist klar, so in die, hier, wie es hier verwendet wird von Jesus in der Bergpredigt, steht das einfach dafür, dass Geld und Besitz also diesen Status eines Götzen bekommen im Leben. Also es bedeutet, dass Geld und Besitz eine höhere Priorität bekommen als Gott. Das meint das Wort Mammon hier. Aber was bedeutet das eigentlich ursprünglich? Mammon ist eigentlich kein gängiges hebräisches Wort zur Zeit von Jesus, sondern in irgendeiner Form leitet sich das irgendwoher ab. Und die Theologen streiten sich und die Sprachwissenschaftler, woher genau diese Ableitung kommt. Es gibt da zwei gängige Meinungen, die man so in der Forschung liest. Das eine ist, dass es von dem kanaanäischen Wort Mon kommt, das bedeutet zu Deutsch so viel wie Verpflegung oder auch Vorrat. Also es bedeutet, Mon, das ist deine Grundlage in schlechten Zeiten. Das ist das, was du im Keller gelagert hast, wenn irgendwie kein Geld da ist, wenn die Ernte schlecht ist. Das meint dieses kanaanäische Wort Mon. Das ist so die eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass das Wort Mammon so ganz ursprünglich, jetzt einfach etymologisch, von diesem hebräischen Wort Amen kommt. Das kennen wir auch von unserem Amen, so sei es. Und dieses Wort Amen bedeutet so viel wie unter anderem sich an etwas festmachen, also das Vertrauen auf etwas setzen. Und beide diese Theorien haben ja eine Gemeinsamkeit. Der Dreh- und Angelpunkt dieses Wortes Mammon ist die Frage, was ist eigentlich deine letztendliche Quelle des Vertrauens, wenn alle Stricke reißen? Auf welches Pferd setzt du, wenn alles den Bach runtergeht? Vertraust du auf Gott oder vertraust du auf Geld und Besitz? Oder, um es nochmal anders zu formulieren, ist deine Lebensphilosophie, dass solche Sachen wie Versorgung, wie Absicherung gut und wichtig sind, aber zuerst mal sollte man gucken, dass man mit Gott im Reinen ist und dann kommt das andere? Oder ist deine Lebensphilosophie, dass du sagst, naja, den Weg mit Gott zu gehen, das ist schön und gut, aber zuerst mal muss man doch mal gucken, dass man versorgt ist und dass man abgesichert ist und wenn das sichergestellt ist, dann kann ich gucken, so was Gott von mir will und was, wie mein Weg mit Gott aussieht. Und das ist eine krasse Herausforderung. Aber zur Erinnerung, es geht immer noch um diese radikale Nachfolge, zu der Jesus uns auffordert. Und es geht immer noch um die Frage, warum Geld und Besitz immer wieder diese Macht über uns haben. Und eigentlich ist es klar, wenn man so drüber nachdenkt, für Jahrtausende war das für die Menschen völlig normal, dass das Leben auch ein Kampf ums Überleben war. Einmal eine schlechte Ernte irgendwo im Mittelalter und dann sind aber auf einmal eine Menge Leute auf der Strecke geblieben. Es gab keinen Sozialstaat, die Leute haben nicht in dem Überfluss gelebt, in dem wir heute leben. Und eben für 90% unserer Geschichte oder wo auch immer du das ansetzt, aber auf alle Fälle den allergrößten Teil der Menschheitsgeschichte, war das die gängige Realität. Und in vielen Teilen der Welt, das wissen wir alle, ist es ja heute immer noch so. Kein Sozialstaat, kein Überfluss, eine schlechte Ernte und eine Menge Leute bleiben auf der Strecke. Und ich denke, das ist was, diese Angst, auf der Strecke zu bleiben, dieses zu sagen, wenn diese Versorgung nicht da ist, wenn ich mich nicht kümmere um meine Absicherung, dann kümmert sich keiner. Das ist was, das steckt einfach zutiefst in uns Menschen drin. Und auch, dass wir jetzt hier seit mindestens in Deutschland, seit knapp 70 Jahren, wenn man mal die Nachkriegszeit außen vor lässt, aber seit knapp 70 Jahren wirklich im Wohlstand leben, dass dieser Staat keinen verhungern lässt, auch wenn es Menschen gibt, denen es nicht gut geht bei uns, ist offensichtlich nicht stark genug, um diese tiefsitzende grundsätzliche Angst zu überwinden. Und es ist ja auch nichts per se Verwerfliches, sage ich mal. Das macht einen nicht zum schlechten Menschen oder irgendwas. Aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, diese Angst ist da. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir über Geld ziemlich beliebig verfügen können, zumindest soweit wir es haben. Über Gott können wir nicht verfügen. Ich kann sagen, mit dem Geld kaufe ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Immobilie, damit das Geld gut angelegt ist. Ich kann jetzt nicht Gott einfach eine Anweisung geben, was er bitte zu tun hat, damit ich gut abgesichert bin. Und Geld stellt auch keine lästigen Fragen. Geld fragt nicht, sag mal, ist es jetzt wirklich klug, wie du mich einsetzt? Geld fragt nicht, brauchst du das wirklich, was du gerade kaufst? Aber Gott stellt schon manchmal solche lästigen Fragen. Ist es klug? Brauchst du das? Wäre ich klug, dir diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit du was Unkluges damit anstellst? Wenn wir also darüber reden, wie wir als Jünger mit Geld und Besitz umgehen sollten, dann berührt das zum einen wirklich Urängste, die in jedem von uns erstmal so grundsätzlich drinstecken. Und es hat auch immer wieder was mit Fragen von Stolz und Demut zu tun. Wenn Jesus mein Herr ist, auch der Herr über mein Geld, dann bin ich halt eben nicht mehr mein eigener Herr, wenn es ums Geld geht. Das ist letztlich die banale Wahrheit, die dahinter steckt. Und wenn man das alles so sich Revue passieren lässt, dann ist es ja eigentlich kein Wunder, dass Mammon immer wieder diese Macht über unser Leben hat. Und nochmal sehen wir, dieses ganze Thema Geld geht viel, viel tiefer als einfach nur um den Zehnten und irgendwelche Spenden und die Frage, ob wir gerne komfortabel leben und auch ab und zu mal ganz gern irgendwas konsumieren. So, vielleicht ist der eine oder der andere hier, der sich noch dunkel erinnert an die erste Predigt in dieser Reihe. Ich habe in dieser Predigt so dieses Bild von einem Eisberg verwendet, so einfach so zur Verdeutlichung von menschlichem Verhalten. Menschliches Verhalten ist wie ein Eisberg. Wenn ihr euch das vorstellt, so irgendwie Erdkundeunterricht 6. Klasse, haben wir wahrscheinlich alle mal solche Schaubilder von so einem Eisberg gesehen. Da sind 20% irgendwie über Wasser. Das ist das, was sichtbar ist vom Schiff aus. Und dann hast du nochmal so ein Riesending, 80% oder wie viel auch immer, unter der Oberfläche, was man erstmal so nicht sieht. Und beim menschlichen Verhalten ist es so, also jetzt legt euch da nicht auf die Prozentzahlen fest, aber beim menschlichen Verhalten ist es so, dass die Entscheidungen, die wir bewusst und rational treffen, machen eigentlich nur einen kleinen Teil von dem Verhalten aus, das wir so tatsächlich an den Tag legen. Der viel größere Teil unseres Verhaltens ist eigentlich geprägt von Ängsten, von Befindlichkeiten, von Prägungen, von irgendwelchen Dingen, derer wir uns vielleicht sogar selber überhaupt gar nicht bewusst sind und die uns vielleicht dazu bringen, Entscheidungen zu rationalisieren. Aber es ist ja immer noch mal ein Unterschied, ob ich eine Entscheidung im Nachhinein rationalisiere oder ob es eine Entscheidung ist, die ich wirklich rational getroffen habe. Und ich bringe dieses Beispiel oder dieses Bild einfach deswegen, weil ich es wichtig finde, dass wir uns bewusst sind, dass so ein Eisberg ja nicht vom Wind bewegt wird, also welche Richtung so ein Eisberg auf dem Meer nimmt, das hat mit dem Wind wenig zu tun, sondern vor allem mit der Meeresströmung, weil der viel größere Teil unter Wasser ist. Und genauso ist unser tagtägliches Verhalten viel weniger von unseren rationalen, sichtbaren, begründeten Entscheidungen geprägt, wie wir uns vielleicht selber vorstellen, sondern vielmehr von diesen Dingen, die unter der Oberfläche sind, von diesen Prägungen, von diesen Ängsten, wo sie da sind, einfach von Befindlichkeiten. Und ich glaube einfach, das müssen wir wissen, wenn wir über ein Thema reden, das eben, wie gesagt, auch ganz viel mit Ängsten und mit Befindlichkeiten zu tun hat. Denn solange ich bewusst oder unbewusst von solchen Dingen umgetrieben werde, im Hinblick auf den Eisberg im wahrsten Sinne des Wortes, solange wird dieser Mammon eine Baustelle in meinem Leben bleiben und Macht über mein Leben haben. Mit rationalen Entscheidungen allein, mit der Entscheidung so und jetzt aber ab sofort werde ich hier dem Mammon keine Macht mehr geben. Damit allein werden wir dieses Ding nicht in den Griff bekommen. Und das bringt uns zu meiner entscheidenden Frage für heute. Wie können wir denn jetzt dorthin kommen, diesem Mammon die Macht über unser Leben zu entziehen? Ich meine, wir kommen ja nicht drum herum, irgendwie mit Geld und Besitz zu tun zu haben, aber wie können wir uns dem entziehen, dass Mammon diese ungute Macht über unser Leben hat, die Gottes Pläne für uns im Weg stehen? Und ich möchte einfach heute drei Dinge vorschlagen, die sich für mich auch so aus diesen Auszügen aus der Bergpredigt ableiten. Zwei davon möchte ich heute gern vorstellen und die dritte Sache, die finde ich so wichtig, dass ich sie zum Thema meiner Predigt am kommenden Sonntag machen möchte. Also kleiner Cliffhanger, wer das dritte auch noch wissen will, muss am Sonntag wiederkommen. Und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Jesus sagt, dient nicht dem Mammon. Und lass mich an der Stelle nochmal ein klares Statement machen zu einer Sache, die vorher schon angeklungen ist, aber mir ist es wichtig, dass ihr mich da nicht missversteht. Solche Sachen wie Vorsorge, wie Absicherung, Altersvorsorge, das ist nichts Verwerfliches. Es ist gut, grundsätzlich gut und sinnvoll, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Das Entscheidende ist nur, was hat für mich die höhere Priorität? Diese Absicherung oder das, was mir Gott möglicherweise für mein konkretes Leben ganz konkret sagen möchte und was er mit mir tun möchte. Und deswegen bedeutet ein jesusmäßiger Umgang mit diesem ganzen Thema, Gott auch einfach in solche Entscheidungen mit reinzunehmen, Gott auch einfach zu fragen, in welcher Form möchtest du, dass ich mich um solche Themen kümmere oder was möchtest du von mir, dass ich in diesen Fragen tue? Und das ist ja übrigens auch eine Bewahrung. Also wie viele Leute haben zur Altersvorsorge Geld in irgendwelchen Aktien gebunkert und dann rauscht halt mal der Markt ab und dann kriegst du irgendwann mitgeteilt, ja, das tut uns herzlich leid, aber all das Geld, das sie da reingesteckt haben, um im Alter abgesichert zu sein, ist jetzt halt aufgrund des Börsencrashs flöten gegangen. Also es kann auch in dieser Hinsicht wirklich weise sein, Gott zu fragen, wie man zum Beispiel für sein Alter vorsorgen soll. So oder so, es geht darum, Gott wirklich in diese Fragen mit einzubeziehen. Und jetzt, wie gesagt, Jesus sagt hier, dient nicht dem Mammon. Und ich glaube, die erste Sache, die wir tun können, um dem Mammon die Macht über unser Leben zu entziehen, ist an dem Punkt wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Klammer auf, das wird nicht alles sein, habe ich vorher schon gesagt, aber ich glaube, es ist ein erster wichtiger Schritt, mein Leben zu überprüfen und zu gucken, wo hat denn eigentlich Mammon Macht über mein Leben und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen. Im Namen von Jesus will ich nicht, dass mich das ständig umtreibt, dass mein Nachbar mehr Geld hat als ich. Im Namen von Jesus möchte ich eigentlich nicht, dass ich mir ständig irgendwie Sorgen mache um irgendwelche Fragen in der Zukunft, wo es dann um Dinge geht, die ich eigentlich gar nicht in der Hand habe. Ich will nicht, dass diese Dinge Macht über mein Denken und damit auch über mein Leben haben. Und ich denke, das ist nicht nur psychologisch wichtig. Also ich bin jetzt irgendwie nicht so ein Fan von diesen ganzen Geschichten, so die Motivationsredner von wegen, hey, positives Denken. Und wenn du sagst, hey, heute ist der Tag, da werde ich alles erreichen, was mir wichtig ist, dann wirst du erleben, dass heute der Tag ist, an dem du alles erreichst, was dir wichtig ist. Ich finde, es ist immer so manchmal hart an der Grenze zur Esoterik. Aber ich glaube, solche bewussten Dinge für sich festzumachen, das ist psychologisch wichtig. Und was dazu kommt, ich glaube auch, ist es wirklich wichtig im Hinblick auf die unsichtbare Welt. Es macht einen Unterschied, ob wir solche Dinge für uns festmachen oder nicht. Und deswegen will ich euch einfach ermutigen, trefft bewusste Entscheidungen, wenn ihr das erkennt und nicht wollt, dass Mammon diese Macht über euer Leben hat, dass ihr tatsächlich auch diese Macht in eurem Leben nicht mehr haben wollt. Und das betrifft, wie gesagt, die 20% des Eisbergs, die über der Oberfläche sind, aber die gehören eben auch zum Eisberg. Die anderen beiden Sachen betreffen die 80%, die unter der Oberfläche sind und die deswegen genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger sind. Zur zweiten Sache möchte ich nochmal Jesus zitieren. Er sagt, macht euch keine Sorgen. Und jetzt geht es dir vielleicht so, dass du sagst, naja, das ist ja leicht gesagt, macht euch keine Sorgen, was mache ich denn, wenn ich halt da sitze und einfach Sorgen habe? Ja, die verschwinden ja nicht einfach Kraft meiner Wassersuppe, weil ich jetzt entschieden habe, mir auf einmal keine Sorgen mehr zu machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier zwei Arten von Sorgen unterscheiden müssen. Die eine Art von Sorge, das sind so diese, ja, ich sag mal, diese vagen Sorgen über irgendwelche Worst-Case-Szenarien, die vielleicht mal in der Zukunft eintreten und die ich eigentlich auch gar nicht so richtig in der Hand habe. Ja, was ist, wenn ich irgendwann mal einen schlimmen Unfall habe und dann kann ich nicht mehr arbeiten und dann kann ich dann überhaupt noch meine Miete bezahlen, verliere ich dann die Wohnung? Und ich bin überzeugt davon, dass mit diesen vagen Sorgen so diese seelische Dynamik genauso ist wie bei dieser viel zitierten Indianergeschichte von den zwei Wölfen, die in deinem Herzen kämpfen. Kennst du diese Geschichte? Da sitzt dann irgendwie angeblich ein weiser Medizinmann mit einem kleinen Jungen so am Lagerfeuer und dann sagt der weise Mann, im Herzen eines jeden Menschen kämpfen zwei Wölfe. Der eine Wolf, der steht für Angst, für Hass, für Wut, für Neid, für all so das Negative, was einem im Denken beschäftigen kann. Und der andere Wolf, der steht für Liebe, für Hoffnung, für Barmherzigkeit, für all die positiven Dinge. Und diese Wölfe kämpfen in deinem Herzen um Vorherrschaft. Und dann sagt der kleine Junge näher, und welcher Wolf gewinnt denn? Und dann sagt der alte Mann, der, den du fütterst. Und ich glaube, da woher auch immer diese Geschichte kommt, aber ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit und Weisheit drin. Ich bin überzeugt davon, je mehr du diese vagen Sorgen fütterst, indem du einfach ihnen Raum gibst in deinem Denken, indem du dich davon umtreiben lässt, indem du einfach sagst, da denk jetzt dran rum, ob ich es in der Hand habe oder nicht, desto mehr werden diese vagen Sorgen Kraft und Präsenz in deinem Denken bekommen, weil du sie fütterst. Und ich glaube, auch hier haben wir eine Möglichkeit, immer wieder eine bewusste Entscheidung zu treffen, wenn wir einfach merken, es treibt mich wieder um, zu sagen, stopp, das bringt mir gerade auch gar nichts, darüber nachzudenken, und deswegen will ich eigentlich auch diesen Sachen in meinem Denken keinen Raum geben. Und ich glaube, das ist mal tatsächlich ein Fall, wo wir mit den oberen 20% die unteren 80% wirklich beeinflussen können. Und deswegen stellt Jesus diese Verbindung her. Er sagt, ihr könnt nicht dem Mammon dienen, also macht euch keine Sorgen. Das andere betrifft so diese konkreten Sorgen. Also ja, wenn irgendwie, keine Ahnung, ich muss große Rechnungen bezahlen, aber das Konto ist leer. Und das ist schon durchaus ein sehr konkreter Grund, sich Sorgen zu machen. Oder, keine Ahnung, die Wohnung ist jetzt schon zu klein, das Kind ist unterwegs, wir haben kein Geld für eine größere Wohnung, was machen wir jetzt? Das ist ein konkreter Grund, sich Sorgen zu machen. Und dort ist es ja wirklich so, dass man diese Sorge nicht los wird, indem man einfach sich bewusst entscheidet zu sagen, ja, da mache ich mir jetzt halt keine Sorgen. Das kann man versuchen, realistisch ist es nicht. Und hier wird diese dritte Sache wichtig, die Jesus in diesen Auszügen in der Bergpredigt anspricht. Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen und alles andere werdet ihr dazu bekommen. Also der Dreh- und Angelpunkt dieser dritten Sache, die wir tun können, um Mammon die Macht über unser Leben zu entziehen, ist dieses Vertrauen zu entwickeln, dass Gott wirklich unser Versorger ist. Dass es nicht nur eine schöne Metapher ist und irgendwie sowas, sondern der lebendige Gott, der über alle Ressourcen verfügt, ist dein Versorger. Und das ist einfach ein Prozess, dieses Vertrauen zu erlernen. Das kommt nicht einfach über Nacht, sondern oft sind da kleine Schritte notwendig. Das ist auch ein lebenslanger Prozess, da Gott mehr und mehr zu vertrauen. Und dann auf Grundlage dieses Vertrauens zu sagen, ich habe wirklich den Mut, Gott eine höhere Priorität einzuräumen als meiner persönlichen Absicherung, weil ich einfach gelernt habe, Gott kümmert sich schon darum, dass ich nicht auf der Strecke bleibe. Und das ist ein Vertrauen, das man lernen kann und das wir als Nachfolger von Jesus auch lernen sollten, um wirklich in diese Freiheit reinwachsen zu können, zu der Jesus uns beruft. Und wie gesagt, dieses Thema ist, glaube ich, so wichtig und grundlegend, dieses Vertrauen in Gott auch zu lernen. Und wie ist das mit der Versorgung von Gott? Warum ist es so, dass ja manche Leute mit Gott unterwegs sind und trotzdem materiell sehr herausgefordert sind? Dass ich gesagt habe, das will ich gern zu einem eigenen Predigtthema machen, und da seid ihr herzlich eingeladen in der kommenden Woche. Und deswegen für heute. Amen.